Ich lese den heutigen Bibeltext aus Johannes 14, Verse 1 bis 7. Lasst euch im Herzen keine Angst machen. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe dorthin, um für euch einen Platz vorzubereiten. Und wenn ich dorthin gegangen bin und für euch einen Platz vorbereitet habe, werde ich wiederkommen. Dann werde ich euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Ihr kennt ja den Weg zu dem Ort, wo ich hingehe. Thomas sagte zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir dann den Weg dorthin kennen? Jesus antwortete, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg zum Vater als mich. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott dem Herrn.
Guten Morgen. Wir sind inmitten einer Predigtreihe zu den Ich Bin-Worten Jesu. Und wir haben dieser Reihe auch den Untertitel gegeben, ein Selbstporträt von Jesus. Denn jedes Ich Bin-Wort malt irgendwie ein anderes Bild, das etwas über den Künstler preisgibt. Jedes Statement ist wie so ein Stück des Kunstwerkes, das Jesus hier malt. Und ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal an einem Selbstporträt versucht habt. Aber ich habe euch mal eins von meinem Kunstunterricht der dritten Klasse mitgebracht. Ja, richtig künstlerisch, oder nicht? Vielleicht sind bei diesem semi-professionellen Bild nicht ganz eindeutig alles zu erkennen, was ich mir als Künstlerin hier gedacht habe. Aber trotzdem offenbart auch dieses Bild ja irgendwas darüber, was ich irgendwie, wie ich mich gesehen habe. Hauptsächlich, dass ich in der dritten Klasse war, würde ich sagen. Aber stilistische Entscheidungen habe ich ja trotzdem sehr fachmännisch getroffen, oder nicht? Welche Farben möchte ich nehmen? Welche Frisur gebe ich mir? Und die eindeutig wichtigste Frage, mit der ich gerungen habe, wie groß ist zu groß beim Mund? Selbstporträts geben etwas preis. Wir können es jetzt auch wegmachen. Ist mir doch ein bisschen peinlich. Selbstporträts geben etwas preis von dem, was wir irgendwie über uns wahrnehmen und was wir über uns kommunizieren möchten. Ich kann euch leider nicht ganz genau sagen, was ich hiermit kommunizieren wollte. Vielleicht war es auch unterbewusst und die Lehrerin hat mir irgendwann mal gesagt, du redest ganz schön viel und deswegen ist der Mund so groß geworden. Nur eine Theorie. Aber manchmal muss man eben genauer hinschauen. Vor allem beim Kunstwerk einer Siebenjährigen. Aber auch bei dem Ich-Bin-Wort, was wir uns heute anschauen wollen, glaube ich, müssen wir vielleicht doch etwas genauer hinschauen, um zu erkennen, was Jesus hier genau sagen möchte. Und das wollen wir heute gemeinsam tun. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Was klingt bei diesem Statement hervor für dich? Ich muss zugeben, ich finde, das sind herausfordernde Sätze. Einerseits persönlich, aber andererseits auch, weil ich weiß, was für gesellschaftliche Trigger hier vielleicht auch für den einen oder anderen mitschwingen. Benennen wir den Elefanten im Raum, es klingt einfach ultra exklusiv. Die Worte niemand und außer mir stechen für mich hervor und vielleicht ist das für dich noch ein Tropfen im schon vollen Fass, das bestätigt, was unsere Gesellschaft zurzeit so intensiv behandelt. Die Ausgrenzung hier ist doch eindeutig. Jesus hat eine In-Gruppe und eine Out-Gruppe und hier zieht er diese Grenze. Weil wenn es nur einen einzigen Weg gibt, dann sind ja alle anderen Wege ausgegrenzt. Ein exklusives Angebot also für eine exklusive Gruppe an Menschen. Und exklusive Angebote begegnen uns ja irgendwie relativ oft im Alltag. Ich musste dabei direkt an ein exklusives Erlebnis denken, das definitiv die Grenzen von In- und Out-Gruppe in unserer Gesellschaft sehr klar zieht, finde ich. Die Metro. Ende des Jahres waren wir als Team, meine Kollegen und ich also, in der Metro einkaufen für das Kerntreffen. Wir hatten uns dafür eine Metrokarte ausgeliehen und boah, wie ich mich auf diesen Einkauf gefreut hatte. Ist ja schließlich die Metro. Und meine Kollegen wollten schon ohne mich gehen, als ob, erstens war ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob sie genau das besorgen, was wir brauchten, aber ich konnte mir auch einfach nicht entgehen lassen, mal in die Metro zu gehen. Diese Chance konnte ich nicht verpassen. Wir sind also dahin gefahren, Metrokarte gezückt, um diese magische Kauferfahrung auszukosten. Die Automatiktüren schwingen auf, ähnlich wie ich mir die Himmelstore vorstelle. Und ich, Kinn nach oben, Schulter nach hinten, selbstbewusste Schritte durch diese Automatiktüren, um ja nicht aufzufallen, dass ich hier eigentlich nicht hingehöre. Um zu verhindern, dass man mir den Betrug irgendwie doch ansehen kann. Dass man mir ansehen könnte, dass mein Name niemals auf so einer Metrokarte stehen dürfte. Wie in Zeitlupe laufen wir zu dritt durch diese Automatiktüren. Ich schaue mich um in diesem wunderbar exklusiven Laden, der nach Elite und Oberschicht riecht. Und das ist ja noch nicht mal irgendwie ein schöner Laden, das ist einfach eine Lagerhalle. Ich bin wie vor den Kopf gestoßen und enttäuscht ist wahrscheinlich kein Understatement. Das Einzige, was hier anders ist, ist, dass du halt anstatt einem normalen Glas Essiggurken eine Wanne an Essiggurken bekommst. Toll. Naja, meine eigentliche Metro-Erfahrung beiseite. Ich glaube, dieses Ich-Bin-Wort kann irgendwie ganz schnell so verstanden werden wie eine gezückte Metrokarte, die dir vor den Augen rumgebaumelt wird, so nach dem Motto, ja, wenn du zum Vater willst, dann brauchst du so eine Karte, nur dass du weißt. Ohne diese tolle Karte kommst du nun noch nicht mal durch die Automatiktüren. Und kannst du kein Gewerbe mehr anmelden, tja, dann ist das wohl außer Reichweite für dich. Dieses exklusive Angebot, dieses Ich-Bin-Statements, zum Vater zu kommen, hört sich für uns schnell so an wie der Businessplan der Metro vielleicht. Der Weg zu Gott geht eben nur, wenn alle Formulare richtig ausgefüllt wurden, alle Häkchen richtig gesetzt wurden, du dein Gewerbe beweisen kannst und dann irgendwann, vielleicht, wirst du als Mitglied aufgenommen. Ja, nach meiner Metro-Erfahrung kann ich verstehen, wenn sich Exklusivität für dich nach Ausgrenzung anfühlt. Und vielleicht ist genau das die Bestätigung für dich, warum dieser Jesus mit deinem modernen Gesellschaftsbild einfach nichts mehr zu tun haben kann. Dieses veraltete, ausgrenzende Denken passt nicht mehr in unseren Kontext. Damals war das vielleicht noch irgendwie grenzwertig akzeptabel, aber heute? Ich kann gut verstehen, wenn du dich in diesem Gedankengang wiederfindest. Ausgrenzung tut weh. Irgendwas Menschliches in uns reagiert auf dieses Gefühl von Ausgrenzung. Psychologisch gesehen braucht es nur ein paar Erfahrungen von Ausgrenzung, um unser Selbstwertgefühl zunichte zu machen, um uns wertlos fühlen zu lassen. Die Erfahrung von Ausgrenzung aktiviert tatsächlich die gleiche Region in unserem Gehirn wie physischer Schmerz. Und vielleicht drängen sich jetzt auch bei dir Erinnerungen in deine Gedanken. Sätze, die zu beiläufig mal zu dir gesagt wurden, aber die zu tief gingen. Eine Grenze, die gezogen wurde zwischen dir und einer Gruppe. Vielleicht wurde dir gesagt, du bist nicht schlau genug, nicht sportlich genug, nicht hübsch, dünn, zielstrebig, ruhig, bedacht, humorvoll, reich oder heilig genug, um hier oder dort mit dabei zu sein. Eine Grenze wurde gezogen, weil du diese oder jene Qualifikationen nicht vorweisen kannst. Du warst in der Out-Gruppe und du weißt zu gut, wie es sich anfühlt. Die Erinnerungen oder vielleicht auch deine jetzige Realität noch ist allzu real. Die In-Gruppe und der Weg dahin zu steil, zu unerreichbar, zu exklusiv. Und wenn du so bist wie ich, dann kommt dazu noch eine rebellische, kindische Reaktion in dir auf. Wie wenn man mitkriegt, dass man irgendwo nicht eingeladen wurde. Nee, zu der Party? Nee, da will ich ja gar nicht hin. Ich habe ja Besseres zu tun. Außerdem, ach, an dem Tag ist das? Ah, nee, da kann ich ja gar nicht. Ja, da habe ich andere Pläne. Genau, die Feier vom Bundeskanzler. Ach, da bist du nicht eingeladen? Ja, schade. Egal mit welchen Emotionen du gerade diese Stelle wahrnimmst, ich lade dich ein, mit mir diesen Part des Selbstporträts etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Was meint Jesus hier? Warum zeichnet er dieses Bild mit diesen Farben, mit diesen Linien und dieser Struktur? Was möchte er uns über sich sagen und was sagt das auch über uns aus? Ich glaube, wenn wir genauer schauen, dürfen wir sehen, dieser Text stellt keine exklusive Barriere dar, sondern eine extravagante Einladung. Keine exklusive Barriere, sondern eine extravagante Einladung für dich und für mich. Und dazu lade ich dich ein, mit mir in den Kontext einzutauchen, in dem Jesus dieses Statement macht. An einem Tisch mit gutem Essen, mit gutem Wein, mit seinen engsten Freunden. Er steht nicht irgendwo am Rande eines Weges mit einem Megafon und ruft die altbewährtesten Street-Evangelism-Klischees in die Straße, so nach dem Motto, ich bin der Weg und alle anderen Wege gehen zur Hölle. Nein, es ist eine ganz andere Szene. Er genießt ein Abendessen mit seinen Freunden. Lasst uns vorstellen, wir sitzen mit am Tisch. Denn dieses Wort findet in einer Tischgemeinschaft statt. die gerade das Passafest feiert. Und oft beschreiben wir diesen Part als das letzte Abendmahl und das stimmt auch. Aber man kann dann leicht den Bezug verlieren zum Kontext, der für uns heute extrem wichtig ist. Und das ist der Bezug zum Exodus, woher dieses Passafest überhaupt kommt. Das Passamahl erinnert daran, wie Gott sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten geführt hat. Er führte sein Volk siegreich aus der Herrschaft des Pharao und er tut viele Wunder durch diesen Auszug und bringt sie dann zu einem zentralen Moment im Exodus, zu dem Berg Sinai, wo er einen Bund mit ihnen schließt. Das ist, woran das Passafest erinnert, den ganzen Auszug und die Schließung dieses Bundes. Wenn man sich etwas mehr mit diesem Bündnis, das am Berg Sinai passiert, beschäftigt, dann findet man viele Theologen und Kommentare, die diesen Bund mit einem Eheschluss gleichstellen und dem tiefen Commitment, das damit einhergeht. Gott sagt dort nämlich zu seinem Volk in 2. Mose 6, 6 bis 7, ich habe es euch mitgebracht, ich bin der Herr, ich will euch von eurer schweren Arbeit erlösen und euch von der Unterdrückung durch die Ägypter befreien. Mit starker Hand werde ich die Ägypter strafen und mein Urteil an ihnen vollstrecken. Euch aber werde ich retten. Ich nehme euch als mein Volk an und ich will euer Gott sein. Und diese vier Zusprüche, die sind auch unterstrichen, die werden bei einem Passafest in Erinnerung gerufen. Dort wird pro Zuspruch ein Kelch Wein bereitgestellt und man trinkt einen Schluck aus jedem Kelch, um sich an diese Zusprüche zu erinnern. Also ein Glas für die Erlösung, ein Glas für die Befreiung, eins für die Rettung und eins für Gottes Annahme des Volkes. Aber es ist nicht nur charakteristisch für das Passafest, sondern wurde dann auch über die Zeit hinweg ein Ritual für eine jüdische Verlobung, weil es eben an diesen fast Verlobungsmoment Gottes mit seinem Volk erinnert. Bei einer Verlobung wurden dann genau diese Worte benutzt, Erlösung, Befreiung, Rettung und Annahme. Und man trank aus einem Kelch, um diesen Verlobungsbund zu schließen. Und das ist wichtig für unseren heutigen Kontext, denn all das schwingt mit bei diesem Essen mit Jesus. Wir lesen in den Evangelien rund um dieses Mahl, dass Jesus die Dinge, die auf diesem Tisch bereitgestellt wurden, alles, was traditionell zu einem Passafest gehört, einzeln hochhebte und sie auf sich bezog, ihnen eine neue Bedeutung gab. Zum Beispiel das Brot, das er aufhebte, um sein Leiden anzukündigen und dann den dritten Kelch, der für Erlösung steht, für sein Sterben. Und dort an diesem Tisch, da sitzen wir jetzt, wo die Jünger dann anfangen, Fragen zu stellen. Jesus hat gerade sein Weggehen damit angekündigt und deswegen wird dieser Teil auch seine Abschiedsrede genannt. Er kündigt an, dass er gehen wird und das ruft schockierende Emotionen bei den Jüngern hervor. Sie wissen gar nicht, wie sie mit dieser Ankündigung umgehen sollen. Sie möchten den Abschied nicht wahrhaben, sie sind besorgt, verwirrt und verängstigt, dass Jesus ankündigt, er geht. Und genau in diese Emotionen sagt Jesus dann etwas wirklich Interessantes. Macht euch keine Sorgen, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, den Weg dorthin kennt ihr. Ich finde das so spannend hier, denn diese Worte, die Jesus hier benutzt, sind Worte einer Verlobung. Die Theologin Susie Silk zieht hier spannende Parallelen und die will ich mir mit euch kurz genauer anschauen, weil ich hoffe, dass sie uns helfen, den Kontext hier ganz neu zu verstehen. In der antiken jüdischen Tradition lief eine Verlobung folgendermaßen ab. Und tatsächlich auch heute wird das noch bei sehr traditionellen Juden so praktiziert. Es gab drei Teile, die eigentliche Verlobung, dann die Wartezeit und dann die Hochzeit. Der erste Teil, die Verlobung, das ist der Teil, wo der junge Mann die zukünftige Braut und dessen Vater nach ihrer Hand anfragt. Und die Braut sagt dann ja oder nein. Nehmen wir an, sie sagt ja, dann bekommt der Vater der Braut den Brautpreis vom jungen Mann. Sie trinken zusammen eben aus diesem Kelch, wo diese Worte aus Exodus wieder erscheinen, um diesen Bund zu feiern. Und dann bekommt die Braut ein Brautgeschenk. Und das ist wie so ein bisschen so ein Versprechen für die Verlobungszeit. Danach kommt die Wartezeit. Und in dieser geht der Mann zurück zum Haus seines Vaters, um eine Bleibe für seine Verlobte vorzubereiten. Und diese wurde traditionell an das Haus seines Vaters als Anbau dazugebaut. Und solange der Mann brauchte, um diese Anbauwohnung zu bauen, so lang dauerte eben die Verlobung. Während dieser Zeit waren sie noch nicht offiziell verheiratet. Aber hätte sich eine Partei in dieser Zeit gegen die Ehe entschieden, dann müsste eine offizielle Scheidung sogar stattfinden. Tatsächlich ist das auch, was uns bei Jesu Geburtsgeschichte wieder erscheint. Das ist die Phase, in der Maria und Josef sind, als Josef herausfindet, dass Maria schwanger ist. Und erst wenn der Vater des Bräutigams entschieden hat, dass die Wohnung fertig ist, durfte der junge Mann sich auf den Weg machen, um seine Braut zu sich zu holen. Die Braut hatte bis zu dem Zeitpunkt dieses Haus, was ihr Bräutigam baut, noch nicht gesehen. Sie hatte die Wartezeit bei ihrem Elternhaus verbracht, mit ihren eigenen Vorbereitungen auf die Ehe. Beide, weder Bräutigam noch Braut, wussten genau, wie lange diese Verlobungszeit andauern würde. Denn es war einfach so lange, bis diese Wohnung fertig war. Und dann kam der Bräutigam zu ihr, hat sie geholt und sie sind zusammen den Weg zum Haus des Vaters zurückgegangen. Es war meistens circa ein Jahr Verlobungszeit. Und erst dann wurde die Hochzeit gefeiert im Haus des Vaters des Bräutigams und die Ehe vollzogen und dann zieht dieses Paar in die Anbauwohnung ein. Wenn Jesus also sagt, ich gehe zum Haus meines Vaters, wo ich eine Wohnung für euch vorbereite und ich werde wiederkommen und euch zu mir zurückholen, dann ist es eigentlich in der jüdischen Tradition glasklar. Er benutzt die Worte einer Verlobung hier. Aber vielleicht ähnlich wie wir, die das noch nie gesehen haben, die Jünger verstehen es nicht. Obwohl Jesus sogar schon viele Hinweise in den vergangenen Tagen hierfür gegeben hat. Nun, ein paar Tage zuvor erzählt er von einem Gleichnis vom König, der eine Hochzeitsfeier für seinen Sohn schmeißt. Und dann ein zweites Gleichnis über die Jungfrauen, die auf den Bräutigam warten. Ja, nicht nur dieses Evangelium des Johannes ist voller Sprache über Hochzeit, Verlobung und Ehe. Nein, später im Neuen Testament begegnet uns diese Bildsprache ja noch sehr, sehr häufig. Und eigentlich hat Jesus ihnen eben schon viele Hinweise darauf gegeben, dass diese Verlobung ja bald kommt. Und obwohl er es deutlich gemacht hat, fragt Thomas darauf hin, Herr, wir wissen noch nicht einmal, wohin du gehst, Jesus. Wie sollen wir den Weg dann kennen? Und hier begegnet uns dann endlich wieder unser Ich-Bin-Statement. Jesu Antwort darauf, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wo Thomas einen Weg finden möchte, um zum Haus des Vaters zu kommen, wo er sich eine örtliche Beschreibung wünscht, da sagt Jesus, ich bin der Weg. Und das ist der erste Punkt, den wir heute hier erkennen dürfen. Der Weg ist eine Einladung zum Gemeinsamgehen. Und Thomas ist mir hier richtig sympathisch, muss ich sagen. Der fragt, was er wissen will. Klingt ein bisschen wie mein Sohn hier, wenn ich sage, ich gehe irgendwo hin, dann kommen erstmal eine Million Fragen, Mama, du gehst weg. Wohin? Warum? Wer ist dort? Wer ist das? Wann kommst du wieder? Und wie lang ist das? Ist das so lang? Warum? Und du kommst auch wirklich wieder? Bald? Okay. Thomas möchte eben die Details. Am besten einen Fahrplan und die genaue Wegbeschreibung, wohin auch immer Jesus jetzt geht. Denn dann kann er ihn auch gehen, kann Jesus nachgehen, selbst den Weg zum Vater finden. Aber was Jesus durch seine Antwort hier deutlich macht, du musst keinen Weg gehen. Ich bin der Weg. Ich selbst werde dich zu mir holen. Du kannst nicht allein den Weg gehen, denn der Weg ist Beziehung zu mir. Wenn du den Bräutigam kennst, dann ist das der Weg zum Haus des Vaters. Du musst nicht die Landkarte kennen, das Terrain studieren, die Wegfallen entdecken, den Rucksack packen, die Hürden überwinden. Nein, das ist nicht dein Weg. Dein Weg bin ich. Dass Jesus also sagt, ich bin der Weg, da lädt er seine Jünger hier ein, zu sehen, kein Weg muss alleine zurückgelegt werden. Wie der Bräutigam, der zurückkommt, um seine Braut zu sich zu holen. Die Braut kennt den Weg nicht. Sie kann ihren Bräutigam gar nicht auf halber Strecke treffen, muss es auch nicht. Kann ihn nicht überraschen, schon am Haus, sondern muss warten und vertrauen darauf, dass er für sie zurückkommen wird. Sie muss den Weg nicht kennen, wenn sie den Bräutigam kennt. Gemeinsam werden sie dann den Weg zum Haus des Vaters zurücklegen. Die Autorin Anne Voskamp sagt es so, wir wollen Klarheit und Gott möchte Gemeinschaft. Wir wollen einen Fahrplan und Gott möchte eine Beziehung. Wir wollen Antworten und Gott möchte unsere Hand. Jesus als der Weg ist also eine Einladung an uns, den Kompass und die Landkarte fallen zu lassen und stattdessen Jesu Hand zu nehmen, als Wegbegleiter auch einfach nur mal zu vertrauen. Und ich kann mich so gut eben in Thomas hier hineinversetzen, denn das fällt mir auch gar nicht leicht. Fragt einfach mal meinen Mann, ob ich jemals im Auto als Beifahrer nur still da sitzen kann. Vielleicht kennt ihr das auch bei euch, aber wenn William sagt, dass er uns irgendwo hin navigiert, dann bin ich meistens trotzdem die, die da sitzt und Kommentare ablässt wie sicher, dass du weißt, wohin und sicher, dass wir nicht die Abfahrt da hinten nehmen mussten. Das sah schon sehr aus wie unsere Abfahrt. Und sein absoluter Favorit ist einfach laut die Luft einziehen und meine Hände rausflingen, um mich zu wappnen vor dem Krach, der auf jeden Fall kommen wird, weil ein Auto 1 Kilometer vor uns aus der Parklücke rückt. Ich kenne das in meiner kontrollsüchtigen Welt und vielleicht auch in unserer kontrollsüchtigen Gesellschaft. Da vielleicht brauchen wir diesen Zuspruch umso mehr heute. Wenn Jesus die Worte einer Verlobung hier benutzt, um etwas zu sagen, dann vielleicht doch genau das. Wie der Bräutigam die Braut holt und sie gemeinsam den Weg zum Haus des Vaters zurücklegen werden. So hole ich euch, sagt Jesus. So gehen wir gemeinsam den Weg. Die Beziehung zu mir ist den Weg kennen. Du darfst das Navi ausmachen, den Wanderstock und den Kompass und die Landkarte hinlegen. Denn es gibt nichts, was du selbst tun kannst, um den Weg zu Gott zu gehen. Keine Qualifikationen, die du brauchst, keine Skillsets, die du erreichen musst. Wenn du den Bräutigam kennst, dann kennst du den Weg. Das nächste, was Jesus sagt, ist, ich bin die Wahrheit. Und Wahrheit ist hier eine Einladung zum Entdecken in Beziehung. Das Spannende bei der Konstellation dieser Worte ist, dass Wahrheit und Leben Ergänzungen sind zum Weg. Diese drei Worte, Weg, Wahrheit, Leben, sind also zusammen zu verstehen. John Mark Comer sagt es so, und ich finde das hilfreich, er sagt, die Verbindung von Jesu Wahrheit, seiner Lehre und seines Weges, seinem Lebensstil also, ist der Weg zum erfüllten Leben mit Gott. Die Verbindung von Jesu Wahrheit und seines Weges ist der Weg zum erfüllten Leben mit Gott. Und egal, wie du dieses Wort Wahrheit gerade verstehst, ich glaube, wir alle sehnen uns danach, Antworten zu finden, den Sinn im Leben irgendwie zu erkennen, eine gute Richtung einzuschlagen. Ich weiß von mir selbst, dass es Phasen in meinem Leben gibt, wo ich immer wieder versuche, selbst die Antworten und diesen Sinn in Dingen dieser Welt zu finden. Und was Jesus hier sagt, ist wieder eine Einladung, Wahrheit in ihm und durch seine Lehre zu erleben und zu entdecken. Und das ist es eben. Es ist eine Entdeckungsreise. Keiner kann hier stehen und euch überreden, dass Jesus Lehre wahr ist. Das muss erlebt und entdeckt werden. Und auch das passiert in Beziehung. Auch hier wieder liebe ich, dass Jesus es mit einer Verlobung vergleicht. Denn alle, die in irgendeiner Länge von Beziehungen waren, haben bestimmt auch schon mal den Satz gehört, ja, Worte sind eine Sache, Aktion ist, was ich sehen möchte. Es ist eine Sache, deiner Frau zu sagen, ich bin so dankbar, dass du so viel im Haushalt machst, ich möchte dir etwas abnehmen und ich mache es mir zu einer Priorität, jeden Abend den Müll rauszubringen. Wenn er es nicht tun wird, dann wird seine Frau ihn daran erinnern, nehme ich an. Und wenn er dann sagt, ja, hä, ich habe dir doch gesagt, das ist eine Priorität, dann glaubt mir, diese Worte sind der Frau egal, weil das Erlebte in der Beziehung die Wahrheit dieses Statements zeigt. Wenn er wirklich jeden Abend den Müll rausbringen wird, erst dann wird sich als wahr erweisen, dass es eine Priorität für ihn ist. Wahrheit wird also in Beziehung erlebt und bestätigt. Und auch dazu lädt Jesus ein, zu entdecken, dass was er sagt, wahr ist, durch ein Leben in Beziehung mit ihm. Dass er ist, wer er sagt, er ist, dass sein Wort wirklich Licht auf deinem Weg ist und dass seine Wahrheit auch wirklich frei macht. Leben ist das letzte Wort in dieser Dreierkonstellation. Und Leben ist eine Einladung, es wirklich zu tun. In Beziehung mit Jesus den Weg zu gehen und seine Wahrheit dadurch zu entdecken, das führt zu einem erfüllten Leben mit Gott. Das ist, was dieser Ich-Bin-Satz, glaube ich, anbietet. Einen Weg zu einem erfüllten Leben, wonach all unsere Sehnsüchte irgendwie deuten. Aber das ist auch kein magischer Zauberspruch. Nein, Weg plus Wahrheit ist nicht gleich Leben in Hülle und Fülle. Das wissen wir alle zu gut. Ein Weg mit Jesus heißt nicht immer Sonnenschein und Regenbogen 24/7. Aber was Jesus hier sagen möchte, ist, dass ein erfülltes Leben tiefer geht als das. Und es gibt drei theologische Worte für Leben, zwischen denen wir kurz unterscheiden müssen. Bios ist das biologische Leben an sich, also in einem Körper zu leben, zu atmen. Psyche ist das seelische Leben, unser Innenleben. Und dann Zoe, das spirituelle Leben, das Leben nach dem Leben. Und ich finde es spannend, dass Jesus hier das Wort Zoe benutzt. Und das ist wichtig für uns, denn es ist eine andere Form von Leben. Eine, die mit Bios und Psyche eigentlich nichts zu tun hat, die höher ist als die ersten beiden Formen. Das ist auch der Grund, warum für manche von uns, oder vielleicht kennt ihr jemanden, dessen Bios körperliches Leben oder unser Psyche-Innenleben irgendwie komplett kaputt und zerstört und schmerzhaft ist, wenn vielleicht Krankheit den Körper übernimmt und Ängste die Psyche übernehmen. Dann kenne ich zumindest doch Leute, die sagen können, mein Leben ist voller Sinn. Weil es eben mehr ist als nur körperliches Gut und äußerliche Umstände. Zoe-Leben ist dieses Leben, das von Gott kommt, mit dem Gott die Welt geformt hat und das irgendwie ewig ist. Und ja, ich weiß, es klingt weird und abstrakt. Das ist es auch, bis du es erlebst. Ich weiß nur, dass wir alle eine tiefe Sehnsucht in uns nach so einer Fülle tragen. Dass du heute hier auch irgendwas in deinem Leben mal gesucht hast oder es immer noch suchst, das diese Sehnsucht stillen kann. Und ich kann auch verstehen, wenn du versuchst, diese Leere mit weniger abstrakten Dingen zu füllen und mehr griffigen Dingen. Vielleicht ist es deine Karriere oder deine Rolle als Mama, in die du dich so reinhängst. Dein Selbstbild und dein Fitnesswahn. Oder deine Flucht in eine toxische Beziehung, um irgendetwas zu fühlen. Oder doch die Flucht in jenes Betäubungsmittel, um nichts zu spüren. Keiner ist hier, der nicht irgendwann mal versucht hat, diese Sehnsucht, die in uns allen ist, mit irgendetwas zu stillen. Ein berühmtes Zitat von C.S. Lewis drückt diese Lebenserfahrung so aus. Wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen sind. Und das bietet Jesus hier an. Eine andere Form von Leben. Etwas, was größer, weiter, tiefer, erfüllter ist als die Formen, die wir erleben. Etwas ganz Neues, das es vermag, deine und meine tiefsten Sehnsüchte zu stillen. Und ich glaube, dass Jesus ganz bewusst hier den Rahmen einer Verlobung spannt. Denn vielleicht gibt es kein anderes Beispiel, was diesen Punkt so hervorhebt. Ein Bräutigam, der sich ein Leben mit seiner Geliebten wünscht, der die Luft anhält, ob sie Ja sagen wird zu einem gemeinsamen Leben. Eine Liebe bedingungslos und sehnsuchtstillend, wahrlich ein Angebot zu einem Leben, das erfüllt und die Leere in dir füllen möchte. Ein Leben gemeinsam unterwegs. Und ich hoffe, der Kontext hilft uns also, diesen Satz neu zu hören, umzudenken. Denn wenn wir verpassen, was Jesus hier eigentlich tut, dann kann es sich ganz schnell eben so anhören wie eine eher toxische Beziehung, wo vielleicht Riesenanforderungen gestellt werden. Wie schlimm, wenn eine Verlobung an Ansprüche gekoppelt ist. Nimm erstmal 15 Kilo ab, arbeite auf jeden Fall auch erstmal an deiner nervigen Persönlichkeit und generell wäre es mir auch schon extrem wichtig, dass du einen Doktortitel hast und vielleicht können wir uns dann verloben. Wenn wir diesen Satz so hören, verpassen wir diese extravagante Liebe Jesu zu uns. Der sagt, du musst nichts tun, kannst gar nichts tun, damit ich dich mehr liebe. Nichts sehnlicher wünsche ich mir als dein Ja zu einem Leben, einem Weg mit mir. Seht ihr es? Es ging nie um irgendeine Exklusivität, sondern um Intimität. Keine Exklusivität, sondern Intimität. Mit diesem Ich-Bin-Wort versucht Jesus nicht zu zeigen, dass er wie die Metro ist. Unerreichbar für manche, eine klare Grenze, welche Qualifikationen du brauchst, um durch die Türen zu kommen. Er ist auch nicht wie ein Trainer oder Coach, der auf der Zielgeraden wartet und wenn wir den Marathon irgendwie geschafft haben, ja dann sind wir Teil der Mannschaft. Nein, es geht Jesus nicht darum, mit diesem Statement eine Grenze zu ziehen, die automatisch manche abgrenzt, ausgrenzt und abhält. Im Gegenteil, Jesus durchbricht alle Grenzen, sodass diese Einladung nicht exklusiv ist, sondern extravagant. Nicht exklusiv, aber extra für dich. Nicht ein Aufruf, damit du zeigst, dass du es hast, die Qualifikationen, die Voraussetzungen, noch nicht mal einen starken Glauben oder das gewisse Etwas an Heiligkeit, sondern eine Einladung. Zu wissen, du musst es nicht beweisen, musst noch nicht mal alles verstehen, musst auch nicht immer gerade gehen und darfst auch gebückt stehen. Darfst Fragen stellen und Zweifel haben, Tränen zeigen und auch Wunden tragen. Denn was es ist eine Einladung, gemeinsam zu gehen. Ein Ja zu dieser Beziehung zu geben. Ein Ja, auch wenn ich noch nicht alles verstehe, eine Einladung auf und während und durch diesen Weg zu sehen. Es ging ihm schon immer nur um dein Herz. Und genau das passiert auf dem Weg. Durch das Gehen, einen Fuß hinter den anderen zu setzen, Schritt für Schritt, gemeinsam mit Jesus, als Wegweiser, als Wegbegleiter, als Gefährte, als Gesprächspartner auf der Reise, als der Weg und das Ziel selbst. Und unser Part, auch wie bei einer Verlobung, eigentlich nur eine Antwort auf diese Frage, die Jesus hier stellt. Möchtest du diesen Weg mit mir gehen? Vielleicht hast du darauf schon vor langer Zeit eine Antwort gefunden. Vielleicht hast du dich aber auch auf diesem Weg irgendwie von Jesus entfernt. Du gehst zwar den Weg, würdest du sagen, aber von Weggefährte kannst du nicht ehrlich reden. Vielleicht hast du aber auch noch nie Ja gesagt zu dieser Einladung Jesu. Vielleicht hat dich immer irgendwas davon abgehalten. Und egal, wo du stehst, diese Einladung gilt für dich. Komm mit Jesus ins Gespräch. Vielleicht das erste Mal, vielleicht mit deiner Antwort, um den Weg mit ihm zu beginnen. Vielleicht aber auch mal wieder, um einfach zu sagen, ich will den Weg mit dir gehen, Jesus, enger, zeig mir wie. Dafür hat er alles gegeben. Stunden nach diesem Statement bringt ihn sein Weg ans Kreuz, damit es unser Weg nicht muss. Thomas Aquinas sagt aus Jesus' Sicht, mein Weg zu Gott nahm viel Leid in Kauf. Dein Weg zu Gott ist nicht mein Weg, sondern ich. Und genau daran erinnern wir uns mit dem Abendmahl. Dass Jesus für uns den schweren Weg ans Kreuz ging, damit unser Weg einfach nur er ist.
Thank you.